Ja, wir haben jetzt 1. Mose 22 vor uns, ein Kapitel, über das man eigentlich nur mit Furcht und Zittern reden kann, um einen bekannten Buchtitel von dem Dänen Søren Kierkegaard zu zitieren, der in diesem Buch unter anderem auch diese Szene der Opferung Isaaks beschrieben hat. Also wenn man eine Nacht nicht schlafen möchte, der sollte das mal lesen, das ist unglaublich. Ein Kapitel, das so voller geistlicher Tiefe, vieler Fragen und Geheimnisse ist, dass man auf der einen Seite natürlich gern darüber nachdenkt und immer wieder neu darüber nachdenkt und auf der anderen Seite eigentlich da lieber drüber schweigen möchte, denn das ist ein Kapitel, das so ergreifend auf den einen geliebten Sohn hinweist, auf den Herrn Jesus, dass man lieber da anbetend stille wird und das Bibelwort auf sich wirken lässt. Ich werde auch versuchen, ein paar Worte zu sagen, hoffentlich als Anregung weiterzudenken und wirklich darüber Gott anzubeten, über das, was hier in der Bibel geschrieben steht. 1. Mose 22, Abvers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott den Abraham versuchte. Und er sprach: Abraham. Und er sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich jetzt sagen werde. Und Abraham stand des Morgens früh auf, sattelte seinen Esel, nahm mit sich zwei von seinen Dienern und Isaak, seinen Sohn. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Am dritten Tag, da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Dienern: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Abraham nahm das Holz des Brandopfers und legte es auf Isaak, seinen Sohn. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Und Isaak sprach zu seinem Vater. Abraham sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham sprach: Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, von dem Gott ihm gesagt hatte, und Abraham baute dort den Altar, schichtete das Holz, und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel Jehovas, der Engel des Herrn, vom Himmel zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er sprach: Hier bin ich. Er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben, tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder dahinten im Dickicht festgehalten durch seine Hörner. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer an seine Sohne statt. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird ersehen. Yahweh Jireh. Daher des heutigen Tages gesagt wird, auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden. Der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, dass, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen sehr mehren werde wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und deine Nachkommen werden besitzen das Tor seiner Feinde, und in deinem Namen werden sich segnen alle Nationen der Erde, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Und Abraham kehrte zu seinen Dienern zurück, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beerseba, und Abraham wohnte zu Beersheba. Dazu noch eine Parallelstelle, die unbedingt zur Erklärung gelesen werden muss aus Hebräer Kapitel 11. Wir haben eben noch von Abraham gelesen, von seinem Glauben, und der wird hier nun auch wirklich definiert und erklärt. Und ohne diese Stelle hier in Hebräer 11 könnten wir auch nicht das Geheimnis des Glaubens im Leben von Abraham verstehen. Kapitel 11, Vers 17. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, Isaak geopfert. Und der, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den Eingeborenen dar, über den gesagt worden war, in Isaak wird ein Same genannt werden. Jetzt kommt's. Wobei er urteilte, dass Gott auch aus den Toten aufzuerwecken vermag, von woher ihn auch im Gleichnis empfing. Ja, das ist jetzt eine Begebenheit, wie viele Maler, ich denke an Rembrandt, haben versucht, diese Szene hier auf Moria zu malen. Vielleicht kennt ihr das berühmte Bild von ihm. Wie viele Dichter und Philosophen haben sich darüber den Kopf zerbrochen? Wie viele Spötter haben dieses Kapitel als Anlass genommen, von einem blutrünstigen Gott zu sprechen? Und wir wollen dieses Kapitel zunächst mal nicht mit der Brille des Neuen Testamentes lesen, als eines der schönsten, tiefsten, eindrücklichsten Bilder auf dem, was auf Golgatha geschehen ist. Und das wäre an sich sicher das erhabenste Thema, sondern unser Thema ist der Glaube des Abraham. Ich möchte diese Geschichte zuerst einmal als die letzte und schwerste Glaubensprüfung, als die Abschlussprüfung der Prüfungen im Leben Abrahams versuchen, ein wenig deutlich zu machen. Eingeleitet wird Kapitel 22 mit den Worten nach diesen Dingen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Einleitung. Damit wird angedeutet, dass ein neuer Lebensabschnitt im Leben Abrahams beginnt. Das finden wir an einigen Stellen im Leben Abrahams nach diesen Dingen. Das heißt, jetzt kommt ein ganz neues Kapitel. Wir wissen nicht, wie viele Jahre vergangen sind. Auf jeden Fall, ein Thema war im Leben Abrahams behandelt worden, nämlich die Frage nach dem verheißenen Land. Das war geklärt. Und ein Thema, was natürlich Abraham auch jahrelang mit sich herumgetragen hat, die Frage nach dem verheißenen Erbe, nach Isaak, war auch geklärt. Der war da, der verheißene Sohn. Nach diesen Dingen bedeutet auch, nach den vielen Prüfungen, die Abraham erlebt hatte in der Vergangenheit, wir denken zurück an Ur in Chaldäa, der Aufbruch, an die Hungersnot im verheißenen Land, Trennung von Lot, die Befreiung des Lots, die Prüfung durch den König von Sodom, denken wir an den Vortrag vom Andi. Dann die Geschichte mit Sarah und Hagar, von der wir gehört haben. Dann sein Versagen zum zweiten Mal auch in Gera. Er musste eine Prüfung wiederholen, zweimal durchgefallen. Trennung von Hagar und Ismael. Wenn man will, kann man sagen, von diesen bisherigen 8 Prüfungen 3 durchgefallen, 5 bestanden. Und jetzt kommt die Reifeprüfung, die Meisterprüfung mit dem Thema Opfer deinen Sohn. Aber das steht nicht hier am Anfang, sondern erst am Ende des Auftrags, den der Abraham bekommt. Eine Lektion für uns nach diesen Dingen bedeutet, Gott weiß, welche Prüfung er dir und mir zur rechten Zeit zumuten kann. Diese Prüfung aller Prüfungen, diese Meisterprüfung, könnten wir sagen, wird gestartet, nachdem eine ganze Menge anderer, kleinerer Prüfungen bestanden oder auch nicht bestanden wurden. Kein Lehrer, der einigermaßen bei Verstand ist, wird seinen ABC-Schützen im ersten Schuljahr Dreisatzaufgaben zur Lösung geben, ist ganz klar. Er wird ihn nicht versuchen, die Hebelgesetze des Archimedes beizubringen. Sie können das einfach nicht begreifen, sondern er wird ihrer Reife, ihrem Verständnis, dem, was sie bisher gelernt haben, das vorstellen und versuchen beizubringen. nach diesen Dingen, das bedeutet auch, wenn wir Männer und Frauen des Glaubens sein wollen, wird Gott uns mit zunehmender Intensität prüfen. Damit müssen wir rechnen. Wir haben gestern, glaube ich, gehört von den Belastungstests, von der Teststrecke. Und hier sehen wir in dieser Geschichte Gott auch als einen Materialprüfer, einen Charakterprüfer, könnten wir sagen. Und so wie jeder Lehrer ab und zu eine Klassenarbeit macht, nicht um sich zu überzeugen, was haben die Leute gelernt hier, die Kameraden, das weiß er im Allgemeinen schon. Er bietet den Stoff, den sie bisher gelernt haben, und der jetzt abgefragt wird in der Klassenarbeit. Und Ziel ist eigentlich in erster Linie, dass die Schüler selbst durch diese Prüfungsarbeit erkennen sollen, wo sie stehen, was sie gelernt haben oder auch was nicht. Und das sollte eigentlich immer das Ergebnis auch der Prüfung Gottes in unserem Leben sein. Gott kennt uns. Er muss uns nicht prüfen, um uns kennenzulernen. Aber wir müssen ab und zu mal eine Prüfung durchstehen, damit wir wissen, wo wir stehen, was wir gelernt haben und was nicht. Wenn man im alten Russland vor 100, 150, 200 Jahren mal auf einem Pferdemarkt gewesen wäre, dann würde man ganz interessante Praktiken beobachten können, wie man die Stärke und die Qualität von Pferden prüft. Also die haben da nicht nur das Maul aufgerissen und reingeguckt, wie sehen die Zähne aus und so weiter, sondern da stand dann ein Schlitten auf der Wiese oder auf dem Sand. Da wurde dann das entsprechende Pferd vorgespannt und da wurde auf den Schlitten dann ein Sack Sand nach dem anderen draufgepackt. Jedes Mal muss das Pferd anziehen. Hätte man sofort 20 Sandsäcke da drauf gelegt, um das Pferd dann zu peitschen, damit es fortgeht. Das Pferd hätte natürlich nicht seine Muskeln zeigen können. Es wäre kein Schritt gegangen. Aber man belastet dann diesen Schlitten nach und nach mit Sand, um zu sehen, wie zugkräftig ist das Pferd. Damit eben der Bauer, der nun vor dem Kauf steht, die Muskeln beobachten kann und sich entscheiden kann, werde ich das Pferd nun kaufen oder nicht. Ich denke, das ist ein Bild auch, wie Gott uns erzieht. Andere und wir selbst sollen sehen, wie weit wir gekommen sind. Und Gott belastet uns nur so, wie wir das auch wirklich ertragen können. Das wissen wir aus dem Neuen Testament auch. Keine Versuchung, keine Erprobung geht über unsere Kräfte, sondern Gott weiß genau das Maß, was er uns zumuten kann. Gott ist der große Materialprüfer. So wie ein heutiger Materialprüfer, ich kenne mich in der Technik und so weiter wenig aus, aber auf Härte, auf Dichtigkeit, auf Zugfestigkeit und so weiter prüft. Spurgeon sagte einmal, Gott legt keinem schwere Last auf schwache Schultern. Gott weiß, was er uns zumuten kann. Zurück zu unserer Geschichte. Die Prüfung, der Prüfer, Materialprüfer ist der allmächtige Gott. Wir haben gelesen, es geschah nach diesen Dingen, dass Gott den Abraham versuchte oder erprobte. Prüfer ist Gott, Prüfling ist Abraham. Er wird ja aufgerufen. Abraham, Vater der Menge. Dann kommt die Anwesenheitsliste, nachdem Gott gerufen hat, Abraham, hier bin ich. Ist da und bereit. Und dann kommt dieses Prüfungsthema. Nimm deinen Sohn. Tja, sein Sohn. Wahrscheinlich hat Abraham innerlich gejubelt, als er das hörte. Dein Sohn. Wie lange hat er auf ihn gewartet? Jetzt war er da. Erwachsen. Deinen einzigen. Tja, das war der Erbe, auf den er seine ganze Hoffnung und Zukunft setzte. Den du lieb hast. Brauchte Gott ihn daran erinnern? Er liebte ihn doch, war die Freude und Wonne seines Alters. Den Isaak, Lacher, genau das ist er. Keine Verwechslung möglich, nicht Ismael, ein Wildesel von Mensch, sondern der lang Verheißene, auf den alle Verheißungen Gottes ruhten, die Abraham 30, 50 Jahre bewegt haben. Zieh in das Land Moria. Naja, warum nicht? Auch interessant. 3 Tage Reisen entfernt. Und dann kommt dieser Messerstich und opfere ihn als Brandopfer auf einem der Berge. Und den genauen Berg werde ich dir noch zeigen. Plötzlich war diese Prüfungsaufgabe jedes einzelne Wort ein Messerstich in das Herz Abrahams. Welch ein Prüfungsthema. Wie reagiert Abraham? Krankmeldung, mir ist schlecht, muss auf Toilette, ich kann nicht mehr, bricht zusammen, Kreislaufversagen, Bitte um Aufschub, nein, das steht ganz schlicht und einfach in dem nächsten Vers, Vers 3, und Abraham stand des Morgens früh auf. Kann man das verstehen? Wer kann die Nacht durch irgendwie nachempfinden, die Abraham erlebt hat nach diesem Auftrag? Hat er nur eine halbe Stunde geschlafen die Nacht? Er stand des Morgens früh auf. Das war er gewohnt. Das finden wir an mehreren Stellen im Leben Abrahams, dass er die Sitte und Gewohnheit hatte, früh aufzustehen und früh gehorsam zu sein. Auch bei diesem Auftrag. Pünktlicher Gehorsam. Ich lese zwischen den Zeilen, ich nehme an, dass er mit Sarah nicht kommuniziert hat. Steht nicht in der Bibel. Ich bin auch kein Designer, aber habe trotzdem ein bisschen Fantasie. Wenn er mit Sarah gesprochen hätte, was hätte die gemacht mit dem Abraham? Was hätte sie mit dem Isaac gemacht? Weggeschickt, eingeschlossen. Beim Abraham hätte sie mit Depressionen, mit Selbstmord gedroht, wenn du dich auf den Weg machst, wehe dir und so weiter. Nein, es gibt Prüfungen, die müssen wir ganz alleine für uns bewältigen. Da kann man mit keinem drüber sprechen. Interessant, wie er sich jetzt rüstet. Die Reihenfolge. Esel wird gesattelt. Zwei Diener werden beauftragt. Isaac muss sich fertig machen. Und dann spaltet er selbst Holz zum Brandopfer. Er bestellt keinen seiner 318 Hausgeborenen, die jetzt Holz hacken, sondern er selbst hackt Holz. Warum hat er nicht mit Holzhacken angefangen? Wie gesagt, ich fantasiere. Er stellt sich hier unter Zugzwang. Der Esel stand gesattelt. Die Knechte standen bereit. Isaac hatte sich fertig gemacht, hätte er erst Holz gehackt, eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei. Ich glaube, er hätte seinen Esel nicht mehr gesattelt. Er muss Schritt für Schritt weitergehen. Gott gibt ihm Zeit zur Prüfung. Keine 3 Stunden in der Klasse, sondern 3 Tage. Auch interessant, kein Zeitdruck. Gott nötigt nicht durch eine vorschnelle oder nötigt ihn nicht zu einer vorschnellen emotionalen Entscheidung, wie wir das manchmal machen, sondern lässt ihm 3 Tage lang Zeit, diesen Knoten zu lösen. Welch eine Weisheit und doch wie schwer für den Abraham. Wenn er sich hätte in einer Stunde entscheiden müssen, etwas tun zu müssen, wäre das leichter gewesen, denke ich. Unter einem emotionalen Eindruck, unter Eile, unter Druck, ist man bereit, etwas zu tun, ohne richtig zu wissen, was man tut. Augen zu und drauf. 3 Tage lang hatte Abraham Zeit. Genau vor einer Woche war unsere Tochter Tabitha, unsere jüngste Tochter, bei uns zu Besuch von Hamburg. Und dann ergibt sich, wenn die ein paar Tage bei uns ist, immer ein Ritual. Wir fahren zusammen ins Hallenbad nach Olpe. Dann schwimmen wir da eine Stunde. Und dann ist dort direkt am Becken so ein kleines Bistro. Und dann gibt es jedes Mal eine Portion Pommes mit Ketchup für Tabitha und einmal Pommes ohne für mich. Die Getränke sind zu teuer da, die nehmen wir uns dann immer so mit vorher schon. Und dann unterhalten wir uns über ihr Leben, alles Mögliche. Dann beobachtet man auch so ein bisschen da, die am Schwimmen sind. Und dann sahen wir beide, wir waren ziemlich nah am Startblock, 1 Meter, wie ein kleiner Junge von 4 Jahren, ganz nettes Kerlchen, dort stand. Mutter war im Becken und er stand da ganz vorne, wippte auf dem Sprungbrett und sollte springen. Und die Mutter sagte, komm, nun spring doch. Hinter ihm standen immer mehr Leute, junge und ältere. Und wir hatten jetzt dieses Schauspiel vor Augen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt übertreibe, aber ich denke, es hat 3-4 Minuten gedauert. Und das ist eigentlich sehr lange, wenn man gerne springen möchte. Und jedes Mal wippte er da vorne und guckte so zur Seite, guckte zur Mutter, guckte nach hinten. Und dann, er wollte springen. Und dann wieder ein bisschen langsamer, aber war immer am Wippen. Und dann rief die Mutter, komm, 1, 2, 3. Und dann blieb er wieder stehen. Und so ging das weiter, 3-4 Minuten lang.
Wie lange?
3-4 Minuten lang und dann, ja, dann ging er zurück. Ganze Hallenbad, waren ja nicht furchtbar viele da, die schmunzelten über diesen kleinen Kerl und hatten Mitleid mit ihm und mit der Mutter. Und ich dachte an meinen Sprung, meinen ersten zurück. Ich war ein bisschen älter, war 12 Jahre alt. Ich konnte schwimmen, aber nicht springen. Und wir waren da mit Klassenkameraden, die halbe Klasse war da versammelt im Schwimmbad in Schwellen. Und die wollten mir dann beibringen, wie man springt vom Startblock, noch nicht mal vom einen. Sind ja nur 50, 60 Zentimeter über dem Wasser. Und ich hatte noch nie gewagt zu springen. Und ich konnte es auch nicht verstehen. Wie kann man ins Wasser springen und dann wieder hochkommen? Wieso bleibt man nicht unten? Also das war für mich alles ganz rätselhaft. Meine Freunde sprangen rein, kluck waren sie wieder oben und winkten mir zu, so einfach ist das. Und ich stand da völlig verzweifelt. Naja, und dann kamen dummerweise auch die Mädchen aus der Klasse und standen da und grinsten sich, ach, der Bühne, da der Feichling und so. Und dann habe ich gesagt, gut, ob ich jetzt unten bleibe oder nicht. Diese Schmach kannst du nicht auf dich ruhen lassen, auf dir ruhen lassen. Stürz dich dann in den Tod hinein, dann Augen zu und rein. Siehe da, ich kam wieder hoch. Der Bann war gebrochen. Das war unter dem Druck der Umstände, der Schmach und Blamage. Da macht man etwas, was man sonst mit normalem Verstand ich nie getan hätte. Der kleine Junge da war wesentlich reifer wie ich. Der hatte den Mut, zurückzukehren. Abraham hatte 3 Stunden lang Zeit, zu überlegen. 3 Tage, danke, dass ihr zuhört. 3 Tage Zeit, umzukehren. 3 Tage Zeit, die Prüfungsaufgabe zu lösen. 3 Tage Zeit, den ganzen Film der Geschichte Isaaks an seinem geistigen Auge ablaufen zu lassen. Als er geboren wurde, die Freude des Vaters, wie er älter wurde, Beschneidung und so weiter und so weiter. Welch ein Film. Und welch ein Problem. Gott hatte den Sohn verheißen. Wahrscheinlich war er etwa 25 Jahre alt inzwischen oder 30 Jahre alt. Josephus schreibt von 25 Jahren. Wie lange hat er gewartet auf ihn? Und dann war er da. Gott selbst hatte seinen Namen bestimmt, Isaak, Lacher. Gott selbst hatte die Zukunft Abrahams, seine Nachkommen, mit dem Namen Isaak verbunden. Und jetzt fordert Gott, ihn zu töten, ihn zu schlachten, zu opfern. Ist Gott ein Moloch, der Kinderopfer fordert? Ist das ein Gott der Liebe, der Blut sehen möchte? Hat Gott Gefallen an einem Blutbad? War das die Stimme Gottes oder irgendwie eine satanische Halluzination? Rob Bell, einer der Emerging Church-Leute, würde schreiben, ist das eine gute Geschichte, in der Gott einen Mord an seinen Sohn fordert? Keine gute Geschichte. 3 Tage lang konnte er buchstabieren. Und am 3. Tag, Vers 4, da erhob Abraham seine Augen. Auch interessant, dass das jetzt auf einmal hier steht. Er erhob seine Augen und sah den Ort von Ferne. Bisher hat er nachdenkend auf die Erde geguckt, nicht mehr nach oben. Und seine Diener haben wahrscheinlich gesagt, was ist mit dem Abraham los? So kennen wir ihn gar nicht. Warum ist sein Gang so verhalten, so müde? Warum ist er so still abends am Lagerfeuer? Warum verweinte Augen? Warum so ein verkniffenes Gesicht? Aber am dritten Tag erhob er seine Augen und er hatte die Lösung dieser Prüfungsaufgabe erkannt. Fast auch eine Dreisatzaufgabe. Gott hat Isaak gegeben als Segensträger. Das war ganz klar. In ihm ruhten seine Verheißungen auf ihn. Du sollst ihm den Namen Isaak geben und ich werde meinen Bund mit ihm errichten zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen. Das war klar. Gott lügt nicht. B. Gott befiehlt, ihn zu töten. Der Befehl war eindeutig und klar, unmissverständlich. Wie kann man diese Widersprüche lösen? Wie kann man sie auf einen Nenner bringen? Es gibt nur eine Lösung. Nur dadurch, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt, nachdem ich ihn getötet habe. Das sagen wir so leicht. Wobei er urteilte, dass Gott auch aus den Toten aufzuwecken vermag, von wo er ihn auch im Gleichnis empfing. Das ist Glaube. Zu wissen, Gottes Verheißungen stehen, Gott kann nicht lügen, er wird seine Verheißung erfüllen, er ist die Wahrheit. Er steht zu seinem Wort. Und dann gibt es nur eine Lösung, um diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen. Er muss sterben, durch meine Hand, aber Gott wird ihn auferwecken. Wie? Das ist Gottes Sache. Und seht mal, das ist Glaube. Und deswegen wird Abraham auch der Vater des Glaubens oder der Gläubigen genannt. Der Prototyp für das, was Glauben ist. Glaube ist kein emotionales Erlebnis in erster Linie. Glaube ist auch nicht Verstand abschalten. Abraham hat hier seinen Verstand nicht abgeschaltet, sondern hat genau überlegt. Er kannte die Verheißung Gottes. Er kannte auch den Auftrag Gottes. Sondern, wie Spurgeon sagte, Glaube ist geheiligter Menschenverstand. Geheiligter Menschenverstand. Und deshalb konnte Abraham sagen, bleibt ihr hier, ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Leute, das war keine Ausrede, auch keine Beruhigungspille für ihn selbst oder für Isaak, sondern das war biblischer Glaube. Wir werden dorthin gehen und wir werden anbeten und wir beide werden zurückkehren. Unglaublich. Aber Gott möchte nicht nur einen Herzensglauben sehen, sondern der Jakobusbrief wurde geschrieben, dass unser Glaube auch durch Taten anderen deutlich wird. Und so lesen wir in Jakobus Kapitel 2, ab Vers 20, ich lese mal den Zusammenhang. Willst du aber erkennen, o nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerecht worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Altar opferte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkt und dass der Glaube durch die Werke vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, die sagt, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Jakobus sagt, zeige mir deinen Glauben aus deinen Werken. Hier sollen also die Menschen etwas lernen, dass der innere Glaube, den nur Gott beurteilen kann, sich äußert durch Taten. Und deswegen erscheint jetzt noch nicht, nachdem Abraham gesagt hat, die Lösung gefunden hat, wir werden zurückkehren, der Engel, der ihm sagt, prima, jetzt habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen Einzigen mir nicht vorenthalten hast, hätte Gott sagen können. Nein, die beiden gehen miteinander. Vorher hat er das Holz auf Isaak, seinen Sohn, gelegt. Wie gesagt, das war kein kleiner Junge, wie man das in manchen Zeichnungen und Malereien darzustellen versucht, sondern ein erwachsener Mann. Er selbst, Abraham, nimmt das Feuer und das Messer. Feuer entweder, ich weiß nicht, hatten die Feuersteine oder war es ein glimmender Brandscheit, den man transportieren konnte, ich weiß es nicht. Und dann durchbricht die bedrückende Stille auf diesem Weg, wo beide miteinander gehen, eine Frage, mein Vater. Unwahrscheinlich ergreifend das Gespräch hier, diese wenigen Worte. Und ein zweites Mal sagt Abraham, hier bin ich, mein Sohn. Und dann diese Frage, die dem Abraham und jedem von uns eigentlich wirklich das Herz durchdringen müsste. Wo ist das Schaf zum Schlachtopfer? Das ist das Feuer, das ist das Holz. Wo ist das Schaf, oder man kann auch übersetzen, das Lamm zum Brandopfer? Liebe Geschwister, das ist die Frage, die das ganze Alte Testament durchzieht. Wo ist das Lamm? Wo ist das Lamm zum Schlachtopfer? Wo ist es? Und die Antwort, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Mit anderen Worten, ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Und wieder steht hier, und sie gehen beide miteinander. Schweigen. Am Ort angekommen, Abraham sah den Ort von Ferne, baut er einen Altar. Darin war er geübt. Altar bauen, das war ja seine Sache. Der Altar ist ja ein Symbol für sein ganzes Leben. Zelt und Altar, das prägt ihn, während bei Isaak die Brunnen ein Symbol sind für sein Leben und bei Jakob die Denkmäler. Zelt und Altar, wie oft hat er Altäre gebaut? Lutzer schreibt hier in diesem Buch sehr schön. Nehmen wir Abraham zum Beispiel. Gott fordert ihn auf, seinen Lieblingssohn Isaak zu opfern. Er war in großer Versuchung, Gott ein Nein zu erwidern. Und dann, der von ihm errichtete Altar dürfte unter allen je gebauten Altären am sorgfältigsten konstruiert worden sein. Während seiner Arbeit fielen ihm sicher zahlreiche Gründe ein, warum er Gott nicht gehorchen sollte. Isaak wurde gebraucht, um Gottes Willen zu erfüllen. Sarah würde niemals verstehen und schließlich, wie konnte ein barmherziger Gott erwarten, dass ein Mensch seinen eigenen geliebten Sohn erschlug? Diese Gedanken sind dem Abraham sicherlich gekommen. Gott glauben bedeutet nicht, dass nicht Zweifel kommen. Er hatte die Lösung gefunden. Aber jetzt stand diese Tatsache vor ihm, das Messer zu nehmen. Und deswegen glaube ich auch, dass er lange gebraucht hat, um den Altar zu bauen. Und dann schichtet er das Holz. Und da geht er nicht so vor wie sonst, wenn er ein Tier opferte. Denn normalerweise würde er jetzt ein Tier nehmen und das Messer nehmen und dann die Schächten. Sondern er nimmt den lebendigen Sohn, bindet ihn auf dem Altar und er lässt sich binden, scheinbar wortlos, und nimmt das Messer, um ihn zu erstechen, um ihn zu schlachten. Die Bibel schweigt über die Gefühle, über die Ängste bei Isaak, über das Zittern Abrahams, wenn er das Messer nimmt, der vor seinem geistigen Auge schon sieht, was jetzt kommen wird, wenn er zusticht, die entsetzten Augen des Opfers, das quellende Blut aus der Brust oder aus der Schlagader des Halses und dann plötzlich ein Zucken und dann ist es vorbei. Wird Abraham zustechen? Oder im letzten Moment doch die Fesseln durchtrennen mit seinem Messer und dann still zurück nach Sarah gehen. Aber wäre er dann ein Vater der Gläubigen geworden? Oder könnte er nicht das Messer in seine eigene Brust stoßen und sagen, Gott, wenn du unbedingt Blut sehen willst, dann nimm mein Leben. Hauptsache Isaak lebt. Aber wie wäre dann Isaak zu Sarah zurückgekehrt und mit welchen Eindrücken und Gefühlen über den lebendigen Gott? Oder aber, so beschreibt das Kierkegaard in dieser ergreifenden Abhandlung, er hätte sich mit dem Messer in der Hand in einen Wahnsinnigen verstellen können, der mit verzerrtem Gesicht auf Isaak jetzt losstürmt mit dem heimlichen Gebet, dass Isaak lieber an Abraham irre wird als an dem lebendigen Gott, der ein Opfer verlangt. Aber dann wäre Abraham verzweifelt an Gott irre geworden, und nach Sarah zurückgekehrt. Nein, Abraham nimmt im Glauben das Messer. Er sieht schon im Geist, wie sich jetzt das Opfer verhalten wird. Und wider alle Gefühle ist er bereit zu tun, was Gott verlangt. Mit der Gewissheit, auch wenn ich es nicht verstehe, Gott wird ihn aus den Toten auferwecken. Das ist Glaube. Und er sticht zu oder will zustechen. Und dann unterbricht diese unheimliche Szene eine Stimme, eine laute Stimme vom Himmel, wie ich annehme, nicht von einem Engel, sondern wir lesen hier, der Engel des Herrn. Und ich denke, die meisten Bibelleser werden zustimmen, wenn wir annehmen können, dass hier der Jesus selbst ist, der an vielen Stellen im Alten Testament der Engel des Herrn genannt wird. Der kann nicht mehr schweigen bei dem, was er hier sieht. Und er ruft zweimal, Abraham, Abraham. Ein drittes Mal antwortet Abraham, hier bin ich. Gott selbst, wir würden sagen, der Jesus fällt ihm in den Arm. Lass das Messer fallen, tu ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Prüfungsergebnis, eine Eins mit Auszeichnung. Du liebst und ehrst Gott mehr als Isaak. Das ist Glaube und das ist Hingabe. Und dann, nach einer kurzen Zeit, nach einer Zwischenszene, ertönt ein zweites Mal diese Stimme vom Himmel, der Engel des Herrn. Er spricht dir einen feierlichen Schwur aus. Ich schwöre bei mir selbst. Spricht der Herr. Das, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen werde und so weiter, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Ich nehme an, dass Abraham weinend über Isaak gefallen ist, hat ihn losgebunden und dann sind sie nach einigen Stunden zurückgekehrt zu den beiden Dienern. Und wahrscheinlich schneller nach Hause gegangen wie nach Moria, nach Beerseba und Sarah. Wahrscheinlich haben sich die Diener wieder gefragt, was ist los mit dem alten Abraham? Plötzlich so jung geworden und Isaak plötzlich um Jahre älter und reifer geworden. Was ist hier geschehen? Abraham glaubte Gott und er wurde Freund Gottes genannt. Dreimal finden wir in der Bibel, dass bestätigt wird, dass Abraham Freund Gottes ist. Jetzt möchte ich einen ganz kurzen Exkurs machen. Was heißt das, ein Freund Gottes zu sein? Das heißt, Vertrauen zu haben, Beziehung haben zu Gott, keine Geheimnisse zu haben voreinander. Und da gibt es eine Szene, ich glaube in 1. Könige 18 oder 19, wo Gott auf dem Weg ist nach Sodom und Gomorra, um diese Stadt zu richten, dass er stehen bleibt. Und da finden wir ein Selbstgespräch Gottes mit sich selber. Auch, wie ich annehme, der Engel des Herrn. Und er sagt zu sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Mit anderen Worten, kann ich etwas tun, ohne mit meinem Freund vorher darüber gesprochen zu haben? Er ist doch mein Freund. Und das kann ich ihm nicht verbergen, sondern ich muss mich mit ihm austauschen. Wir müssen darüber reden. Das heißt Freundschaft und das heißt Gemeinschaft. Und dann reden die beiden darüber. Wir kennen dieses ergreifende Zwiegespräch, wie dann Abraham früh morgens aufsteht und für Sodom und Gomorra betet. Das war allerdings schon ein paar Jahre her. Aber damals ging es um Sodom und Gomorra, aber hier geht es um eine andere Sache. Und meine Frage ist, ich möchte das mit Vorsicht sagen, wollte hier Gott seinem Freund Abraham auf Moria zeigen, was er einmal in 3000 Jahren machen wird und was sich auf Golgatha abspielen wird? Sollte Abraham auch einmal ein bisschen mitfühlen können, durch eine eigene Erfahrung, was Gott einmal in seinem Herzen erleben würde, dort in den 3 Stunden auf Golgatha, wo auch ein Sohn schrie, mein Gott, mein Gott, wo keine Antwort kam, hier bin ich, mein Sohn, sondern warum hast du mich verlassen? Und Gott schweigt. War das der Tag, von dem der Jesus in Johannes 8, Vers 56 zu den Juden sagt, die schon Steine gesammelt hatten, ihn zu töten? Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. War das diese Szene hier auf Moria, als der Engel des Herrn ihn hinderte und er dann den wiedergesehen hat, dort im Dickicht festgehalten und ihn opferte an seines Sohnes statt, dass Gott ihm offenbarte, was einmal auf Golgatha geschehen würde? Und Abraham frohlockte, als er den Tag sah, seiner Kreuzigung und Auferstehung. Und dann möchte ich zum Schluss mit euch nach Golgatha gehen. Da ist auch ein Vater unterwegs mit dem einzigen geliebten Sohn, dem Sohn seiner Liebe. Sie gingen beide miteinander. 33 Jahre in absoluter Harmonie. Und dann Gethsemane, wenige Tage vor Golgatha. Der Jesus ließ auch Diener zurück. Zuerst 8 am Eingang des Gartens. Dann haben 3 Vertraute noch mit. Und die ließ er dann auch zurück. Und einen Steinwurf entfernt kniete dann der Jesus nieder auf die Erde, warf sich auf die Erde und betete: Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Und dann verließen ihn auch die 3. Keiner blieb bei ihm. Er ganz allein, und doch konnte er sagen, ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Und da gehen diese 2 einsam weiter nach Golgatha, der Jesus das Kreuz tragend, ans Kreuz geschlagen. Und dann kamen diese 3 Stunden der Finsternis, wo man nicht mehr sagen kann, die beiden gingen miteinander, sondern wo sich die Wege trennten. Und in diesen 3 Stunden, da brannte das Feuer der Heiligkeit Gottes und da stach das Messer des Gerichtes Gottes über unsere Sünde zu. Da wurde es dunkel, weil da kein anderer reinschauen durfte. Und dann hören wir diesen furchtbaren Schrei, mein Gott, warum? Und da kam kein Engel, keine Stimme vom Himmel, sondern nur ein letzter Schrei von dem Jesus, und er gab den Geist auf, nachdem er gesagt hatte, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und wem fällt da nicht Römer 8, Vers 32 ein? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Und da denkt Paulus an diese Szene hier, der geliebte, einzige Sohn, nicht geschont, sondern für ihn hingegeben hat. Wer denkt dann nicht an Johannes 3, Vers 16? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. 1. Johannes 2, Vers 2. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Johannes 1, Vers 29. Wo ist das Lamm? Wo ist das Schaf zum Brandopfer? Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Damals nannte Abraham Gott Yahweh Jireh, der Herr wird ersehen, das Schaf zum Brandopfer. Ist das eine Schlachthaustheologie, wenn wir zum Kreuz blicken? Ist das ein kosmischer Kindesmissbrauch, wie das heute von Predigern der Emergent Church zynisch gesagt wird? Ist das der allmächtige Gott der Liebe, der ein Blutopfer fordert? Die Bibel sagt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Hebräer 9, Vers 22. Als wir vorige Woche im kleinen Kreis ein bisschen uns unterhielten und dann die Frage der Versöhnung und so weiter und der Allversöhnung gestellt wurde, Da rief eine Schwester aus: Mein Gott ist ein Gott der Liebe. Mein Gott ist allmächtig. Stimmt das? Wenn Gott allmächtig ist, dann hat er alle Macht. Aber das bedeutet nicht, dass Gott gegen seine Prinzipien, gegen seinen Charakter handeln kann. Er kann nicht lügen. Gott ist, wie wir gestern gehört haben, Licht und Liebe. Wenn einer sagt, mein Gott ist ein Gott der Liebe, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Denn in der Bibel lesen wir auch, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 9, Vers 22, ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Wohl uns, wenn wir alle, die wir hier sind, unter dem Schutz des Blutes Jesu stehen. 1. Johannes 4, Vers 10, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Wer das verstanden hat, wer dieses Rätsel gelöst hat, die Liebe und die Gerechtigkeit Gottes, wie kann man die auf einen Nenner bringen, wie kann der Knoten gelöst werden, der Blicke nach Golgatha, wo der Sohn Gottes für mich starb an meiner Stelle, wo er in die Hände eines richtenden, strafenden Gottes übergeben wurde, um dort an meiner Stelle geschlachtet, geopfert zu werden. Wer das verstanden hat, der kann wirklich nur noch anbeten und anbetend an Moria und an Golgatha denken. Wir haben in den Glaubensliedern ein sehr altes Lied, vor 300 Jahren geschrieben, von Isaac Watts. Schau ich zu deinem Kreuze hin, wo du für mich gestorben bist, zu Schaden wird, was sonst gewinnen, was einst mein Stolz gewesen ist. Dein Kreuz zerstört den falschen Ruhm, durch deinen Tod bin ich befreit, gebunden aus dein Eigentum, an dich allein für alle Zeit. Ich schaue dein dorngekröntes Haupt, aus deinem Wunden quillt dein Blut, und wer an solche Liebe glaubt, dem kommt dein Kreuzesschmerz zugut. Was ich zum Dank auch gebe dir, die ganze Welt ist noch zu klein. Der Dank für diese Liebe hier kann nur mein eigenes Leben sein. Amen.